Servus, ich bin Ingo Nommsen und das ist die Ingo Nommsen Show. Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist eines der bekanntesten Gesichter von ProSieben, Daniel Aminati. Über seinen schweren Weg durchs Leben hat er wohl noch nie so offen gesprochen wie heute. In seinem neuen Buch Am Abgrund wachsen dir Flügel lernen wir ihn nochmal von einer ganz neuen Seite kennen. Sein Buch ist wie Mein Hilfe, ich bin zu nett im Ariston Verlag erschienen und in beiden Büchern machen wir uns auf, in unserer Kindheit nach dem zu suchen, was uns auf unserer Reise durchs Leben gebremst und eben auch geprägt hat. Und doch könnten unsere Leben kaum verschiedener sein. Bei mir war es die Pflicht zur Harmonie. Kinder, wir wollen doch keinen Streit, war das Mantra meiner Mutter, das über allem stand, was bei mir dazu führte, es auch im Erwachsenenleben immer allen nur recht machen zu wollen. Und Daniel erklärt dir heute, was seine familiären Verhältnisse für ihn bedeutet haben. Er landet mehrfach im Heim, bricht die Schule ab und geht als Fußballer zu den Bayern. Er tanzt, feiert mit der ersten deutschen Boygroup Bed & Breakfast Erfolge und stürzt ab. Am Ende steht er vor einem großen Schuldenberg, den er mühsam wieder abarbeitet. Und mitten im neuen Erfolg als Moderator des Boulevardmagazins TAF holt ihn seine eigene Geschichte wieder ein. Heute spricht er entspannt über die Höhen und die Tiefen seines Lebens, wie er es geschafft hat, mit seinen Eltern und seinem Lebensweg Frieden zu finden und eine neue Klarheit entwickelte, das erklärt er dir im Podcast. Freu dich auf ein offenes Gespräch, ohne Tabus, mit einem inspirierenden Blick nach vorn. Viel Freude mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears, it's the Ingo Nommsen Show.
Grüß dich, Daniel.
Hey Ingo!
Großer Glückwunsch zum ersten Buch, Am Abgrund wachsen dir Flügel, ein Titel wie ein Kinofilm. Woher kommt der?
Ich sag's dir, wenn du schon, sagen wir mal, den Begriff Film nimmst, ich meine, wir haben ja alle so unsere Dramen in unserem Leben und dementsprechend auch der Buchtitel. Also mein Leben gleicht eher, oder bis dato war ganz, ganz viel Chaos, dementsprechend dieser Buchtitel. Aber wenn du auch diesen Begriff Film nimmst, dann ist es ja auch so, dass wir irgendwann auch verstehen dürfen, dass wir nicht nur die Hauptdarsteller sind, sondern eben auch Regie führen in unserem Film. Und ja, es gab bei mir viele, viele Abgründe und ich stand oft mit dem Rücken zur Wand, hatte dann aber irgendwann für mich begriffen, dass wenn ich über diese Abgründe will, ich Entscheidungen treffen muss, die mir Flügel verleihen. Und ja, ich habe Gott sei Dank einige Entscheidungen getroffen, die jetzt in der Retrospektive mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Das heißt nicht, was jetzt irgendwie das Materielle oder so angeht, sondern vielmehr, es ist ein Seinszustand, in dem ich mich befinde, der ganz viel mit Frieden zu tun hat. Also ich glaube, in meinem Leben ging es mir noch nie so gut wie heute.
Ist ja auch ein schönes Zitat von Alexis Sorbas, das du im Buch erwähnst, wer noch nie am Abgrund stand, dem können auch keine Flügel wachsen. Genau. Und wenn man dann, mir ist es ja ein bisschen ähnlich gegangen, als ich mein Buch geschrieben habe, wenn du dann über dich selber schreibst und die Momente, die man im ersten Moment vielleicht nicht so gerne mit allen teilt und die dann aufschreibt, dann bekommen die nochmal ein ganz anderes Gewicht, weil sie dann ganz plastisch irgendwie vor dir oder auf deinem Laptop irgendwie liegen. Wie hat das dir gefallen, plötzlich schwarz auf weiß nochmal all das zu sehen, was dir widerfahren ist und die eigenen Täler auch nochmal aufzuschreiben im Leben? Das macht ja nochmal was mit einem.
Hundertprozentig. Es ist eigentlich fast so ein bisschen eine Selbsttherapie, in Anführungszeichen. Weil bei uns ist es ja ganz oft so, ich sage jetzt mal uns, weil ich beobachte natürlich auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die voll gepfropft ist mit Ablenkung und mit ganz viel Trubel und ganz viel Dingen, die im Außen passieren, wir oft uns orientieren an Dingen, die im Außen eben liegen. Wir vergleichen und so weiter und so fort. Und wir sind selten bei uns. Und ich glaube, dieses Aufschreiben und die eigene Geschichte nochmal Revue passieren lassen, ist einfach wie so eine, ja, wie eine Verabredung mit sich selbst und einfach auch nochmal zurückschauen, wo komme ich her, um vielleicht auch schlussendlich der sein zu wollen, der ich sein möchte. Und dementsprechend habe ich mich auch hingesetzt und habe geschrieben, weil ich für mich das Gefühl hatte, an einem Punkt zu sein, wo ich mir sagte, was mache ich hier eigentlich? Also es ist die Sinnfrage irgendwann, die dann aufkommt. Ich meine, du hast ja zum Beispiel auch sehr, sehr lange beim Fernsehen gearbeitet. Wir sind Kollegen. Irgendwo sehe ich auch ein paar Parallelen insofern, dass ich auch sehe, dass du leidenschaftlicher Musiker bist, dass ich gesehen habe, dass du Stand-up Stand-up machst und dass du sogar in Amerika aufgetreten bist, das ist High Level. Also die Eier zu haben, sich dahinzustellen in dem Land, wo Stand-up-Comedy erfunden worden ist, als Deutscher, und dahin zu gehen und sein Programm zu machen, das bedarf Mut und das ist Leidenschaft. Und wenn ich so sehe, was wir so oft machen in unserem Leben, das heißt, wir tun Dinge, die uns gar nicht so recht erfüllen und vergessen unsere Träume. Ja. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, mal wirklich in sich hineinzuschauen, was man tatsächlich irgendwann will, bevor das Leben um ist. Ja. Und deswegen also auch Chapeau, dass du deine Wege gehst, die du gehst.
Ja, aber jeder von uns braucht ja so einen Moment, der einen so ein bisschen durchschüttelt und wachrüttelt. Also bei mir war es der Tod meines Vaters, wo ich irgendwie dann leibhaftig direkt neben mir gesehen habe, wie ein Mensch eben plötzlich nicht mehr ist, von dem man nie dachte, dass er gehen würde. Bei dir war es eine, wie ich im Buch gelesen habe, eine Panikattacke, dass du gar nicht mehr wusstest, was hier ist hier jetzt mit mir los und was macht dieses Leben gerade mit mir? Und du warst eigentlich auf dem Weg vor die Kamera und plötzlich dann, was ist passiert?
Das war 2017, und das war kurz vor einer Tough Life Sendung. Ich saß alleine in meinem Büro, die Kollegin Vivi Gebhardt ist schon runtergegangen, und ich dachte mir, ich beantworte jetzt noch mal irgendwie ein paar Mails. Ich hatte dann noch so ungefähr eine Stunde Zeit, bis ich dann in die Maske gehen sollte oder musste. Und auf einmal bekam ich keine Luft mehr. Also jetzt muss ich aufstoßen. Nicht, dass du dir denkst.
Ja, nicht jetzt, es passiert schon wieder. Nein.
Nein, und es war ganz spooky, ganz unheimlich, weil ich bin ein sehr, sehr körperlicher Typ insofern, dass ich immer dachte, ich habe alles im Griff, ich habe alles unter Kontrolle, und ich bekam kaum Luft und mein Herz raste, und ich dachte mir im ersten Moment, scheiße, ist das jetzt ein Schlaganfall? Weil mein Vater hatte einen Schlaganfall, mein Großvater hatte einen Schlaganfall. Und ich hatte erstmal in dem Moment wirklich Panik, weil ich nicht wusste, was hier gerade passiert. Und ich habe versucht, irgendwie mit mir zu sprechen. Ich habe versucht, irgendwie göttlichen Beistand in dem Moment zu erfahren, obwohl ich nicht wirklich jede Woche sinnbildlich gesehen sonntags auf die Knie falle, um Gott zu huldigen. Das nicht. Ich halte mich für spirituell. Aber da bekam ich Panik. Und das war so für mich der Moment, wo ich auch, ich muss es auch sagen, das habe ich auch so im Buch geschrieben, da hatte ich Todesängste. Mhm. Und ich habe dann auch für mich gesagt, dass wenn ich jetzt hier aus dieser Situation heil rauskomme, das heißt, wenn ich meine Sendung irgendwie machen kann und ich jetzt hier nicht umkippe und das Gesicht verliere, in Anführungszeichen, dann werde ich was ändern. Und ich weiß, ich habe 2015 habe ich ja auch noch ein Fitnessprogramm rausgebracht. Das war, mach dich krass, und ich hatte da doch recht viel Erfolg, unerwartet. Und ich habe versucht, auf allen Ebenen zu funktionieren, weil wir Männer haben ja auch oft das Gefühl, wenn das Eisen heiß ist, dann müssen wir es besonders schmieden, und links und rechts lassen wir alles fallen. Das war bei mir genauso. Und ich glaube, das war einfach so ein Hinweis, hey Daniel, da ist noch ein bisschen mehr im Leben als das, was du gerade tust. Ja. Und dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich mich entschieden, mehr nach innen zu gehen. Weil ich habe auch gemerkt, in solchen Momenten wie damals, als ich in meiner Erfolgsmühle war, dass Menschen mit mir gesprochen haben und mir auch versucht haben, gefühlvoll Dinge nahezubringen. Ich habe sie nicht verstanden, weil ich nur bei mir war. Hm. Und da habe ich für mich auch gemerkt, okay, jetzt diese Panikattacke will mir was sagen. Und da habe ich dann für mich ein paar Entscheidungen getroffen.
Ja, was ich ja interessant finde, dass uns der Körper und das Leben oft was sagen will und man hört es einfach nicht. Also als ich mich dann mal intensiver mit mir selbst beschäftigt habe nach dem Tod meines Vaters, kam mir, ey, du hast vor ein paar Jahren, ist dir mal irgendwie die Hüfte fast verlustig gegangen, weil meine Hüfte innerlich abstarb plötzlich und keiner wusste warum. Hat sich dann nach 3 Monaten auf Krücken wieder gegeben. Irgendwann hatte ich einen riesen Skiunfall, der mich total, aber ich immer mit Krücke vor die Kamera, und man war ja damals, teilweise war ja noch stolz, wenn ich irgendwie mit 40 Fieber vor der Kamera stand und sowas, und nie drauf gehört. Und wenn man da mal drauf hört und dann was verändert, ist es interessant, und da kommen wir ja jetzt auch drauf, was sich im Außen alles verändert, wenn du dich innerlich veränderst. Und oft ist es die Kindheit, in der die Wurzel allen Schönen in Anführungsstrichen Übels liegt. Ja? Und das hast du ja auch gemacht. Und ich war total beeindruckt von der Offenheit, mit der auch du im Buch mit deiner Kindheit umgehst. Du sagst, Zitat, ich bin in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und damit keiner den Eindruck bekommt, dass du mit deiner Kindheit jetzt sehr haderst. Es war keine einfache Kindheit, aber du schreibst das Buch für deine Mutter. Ich finde ja Widmungen immer sehr interessant. Mhm. Und du bedankst dich am Ende auch noch bei deinem Vater. Und trotzdem war es eine Kindheit, die nicht ganz so einfach war. Wie würdest du die in ein paar Sätzen zusammenfassen?
Schwierig, ne? In ein paar Sätzen, war eine beschissene Kindheit. Ich habe aber irgendwann auch verstanden, dass es macht ja nichts oder es wird nicht besser, wenn du ständig der Vergangenheit die Schuld gibst, dass dein Leben jetzt so ist, wie es ist, weil wir dürfen, oder ich habe irgendwann verstanden, dass ich mich entscheiden kann, jetzt in diesem Moment, ob ich links, rechts, geradeaus oder wohin ich gehe, das ist meine Entscheidung. Wir hängen aber ganz oft in der Vergangenheit, weil wir uns selbst nicht trauen. Da fehlt das Urvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe irgendwann für mich verstanden, dass Verzeihen ein unglaublich großer Schlüssel ist, um vorwärts zu gehen und eine Leichtigkeit zu erfahren. Weil meine Eltern haben es so gut getan, wie sie es in dem Moment konnten. Natürlich sollte ein Vater nach Möglichkeit nicht seinen Sohn mit Holzstühlen verprügeln, und zwar so sehr, dass es mir aus den Ohren blutete. Natürlich ist es schön, wenn meine Mutter mich nicht in Erziehungsheime gegeben hätte. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn ich nicht die Erfahrung gehabt hätte, wie es aussieht, ein Frauenhaus von innen zu sehen. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn ich nicht so lange Bettnässer gewesen wäre. Das sind alles Dinge, die einfach passiert sind. Aber diese Dinge haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich habe mich lange nicht gemocht und ich habe mich lange verurteilt, weil ich so war, wie ich war und weil ich so bin, wie ich bin. Und irgendwann habe ich verstanden, und das hat mir auch das Buch gezeigt, was ich verdammt nochmal in meinem Leben eigentlich alles schon geleistet habe. Mhm. Und ob mich da jetzt jemand besetzt, 20:15 Primetime oder nicht, ist es mir scheißegal. Mhm. Weißt du, man hat so dieses Ding, okay, aber wenn ich das dann erreiche, dann bin ich wer. Ich bin schon. Es ist alles gut. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz gut, diese Kraft, die ich habe und die ich jetzt einfach so einsetze, dass sie für mich ist und nicht gegen. Und ich bin von niemandem abhängig, niemandem.
Gib uns doch mal einen kurzen Blick nochmal in deine Kindheit. Du bist in Aachen geboren und aufgewachsen. Wie kamen deine Eltern zusammen?
Meine Eltern haben sich im Töff-Töff kennengelernt. Das ist eine kleine Diskothek. Und da hat mein Vater mit seinem Afro damals zu James Brown, Sex Machine, meine Mutter angetanzt. Meine Mutter ist diesem afrikanischen Charme und Temperament erlegen. Und dann haben die beiden sich lieben gelernt. Ich habe es auch, glaube ich, im Buch so geschrieben, dass sinnbildlich gesehen, es waren vielleicht zwei Ertrinkende, die sich aneinander festgehalten haben, weil meine Mutter kam aus einem beschissenen Elternhaus. Mein Vater kam mit einem großen Gepäck voller Träume, kam er nach Deutschland, war einer der ersten Schwarzen in Aachen. Meine Zwillingsschwester und ich waren die ersten Mischlingskinder in Aachen damals. Mhm. Und ich glaube, dass schlussendlich die afrikanische Mentalität nicht gepasst hat zur europäischen Mentalität. Ne? Das heißt, meine Mutter wurde geschlagen von meinem Vater und wurde mehr so als Ding dann gesehen irgendwann. Ne? Und aber trotz alledem war mein Vater kein schlechter Mann. Aber er war jetzt nicht das, was ich mir wünschen würde, als Vater zu sein. Ja. Und das ist vielleicht das, wo ich jetzt sagen muss, ich werde ja jetzt nun Papa Ende August.
Glückwunsch, ja.
Bist du schon Papa?
Ja, ich bin schon Papa. Aber da kommen wir gleich nachher nochmal drauf. Ja, weil sicherlich dann deine Kindheit natürlich auch nochmal Auswirkungen haben wird auf dein ganz persönliches Vaterdasein, ne, denke ich mal. Wenn du an deine Kindheit denkst und an deine Familie, war dann auch eine große Familie, viele Geschwister und so, und dann plötzlich kommt der Tag, an dem dich deine Mutter einfach in einem Heim abliefert. Was, macht das mit einem 10-Jährigen, der da plötzlich rausgerissen wird aus der eigenen Familie? Oder war dir gar nicht bewusst, was da auf dich zukommt?
Naja, ich habe das damals natürlich nicht verstanden. Ich weiß, dass ich in meiner Kindheit wahnsinnig viel geweint habe. Und ich wollte auch immer Beschützer meiner Schwestern sein. Ich habe ja nur mal 3 Schwestern, Zwillingsschwester und dann noch Deborah und Rebecca, die kleiner sind als wir Zwillinge, aber auch relativ nah beieinander. Wir sind alle 2, 4 Jahre auseinander. Und ich war der einzige Junge eben auch zu Hause. Und als der Vater dann weg war, wollte ich meine Familie beschützen. Habe es aber leider genauso getan wie mein Vater. Das heißt, ich war sehr, sehr gewalttätig meiner Familie gegenüber. Und ich im Nachhinein kann ich verstehen, dass meine Mutter mich dann auch in ein Heim gegeben hat, weil ich war schwer erziehbar. Wir hatten ja alle Traumata durch diese Kindheit. Und aber früher für mich war das natürlich schwer zu verstehen. Aber als Kind, glaube ich, was hast du für Vergleichsmöglichkeiten? Du lebst das Leben, was du leben musst, weil du bist ja abhängig von deinen Eltern oder von den Erziehungsberechtigten. Also was sollte ich tun? Sollte ich mit 10 Jahren auf meinen eigenen Beinen stehen? Nee. Und ich war damals eben abhängig von der Situation. Ja. Und deswegen habe ich versucht, das Leben zu leben, so wie es mir damals das Leben aufgezeigt hat. Ich habe damals sehr viel Freude versucht zu finden im Fußballspielen. Ich habe damals sehr viel Sport gemacht und wollte Fußballprofi werden. Und das Gute an einem Heim war aber, dass ich dort feste Strukturen hatte. Und das tat mir im Nachhinein dann aber auch gut.
Ja, sehr interessant. Du schreibst ja auch, dass deine Mutter dich ins Heim gab, 3-mal in 3 verschiedene Heime und dann aber auch andere Kinder zu Hause aufnahm, um ihnen wieder ein Zuhause zu geben, was ja zeigt, dass deine Mama ein großes Herz hatte, aber offensichtlich mit dir überfordert war. Ich frage mich die ganze Zeit, als ich das Buch gelesen habe, war das irgendwie so ein Moment, als du bei den Bayern warst an der Säbener Straße, du schreibst selber, meine Schullaufbahn mit 15 Jahren und ohne Abschluss zu beenden, hast du selber in die Hand genommen und dann investierte ich mehr Zeit, Zitat, in den Vereinsfußball. Du bist dann einfach zu den Bayern gegangen und hast Hermann Gerland, der damals die Jugend unter seinen Fittichen hatte, angebrüllt und hast gesagt, ich würde hier gerne auch mittrainieren. Woher nahmst du dieses Selbstbewusstsein, dieses Unglaubliche? Für einen Schulabbrecher, der im Heim dann auch jahrelang groß geworden ist, das muss ja irgendwo herkommen.
Ich glaube, dass angebrüllt habe ich ihn nicht, das hätte ich mich nicht getraut, weil er war damals und er ist heute noch eine Autoritätsperson. Ich habe ihn ja vor kurzem auch tatsächlich nochmal im Flieger getroffen und wir saßen dann auch nebeneinander und ein toller Typ, natürlich auch aus einer anderen Zeit, Ruhrpott, absolut eisenharter Abwehrspieler, auch nochmal eine andere Generation. Naja, aber du, woher nimmt man die Chuspe, Chuspe heißt es? Da habe ich jetzt gelernt beim Hörbuch einspringen. Chuspe.
Ja, genau. Chuspe. So. Ich meinte mit dem Schreien, weil er hat dich ja erst gar nicht gehört. Ne? Du standst ja am Rand. Der war ja ein paar Meter entfernt von dir.
Der ist einfach an mir vorbeigerauscht. Ja? Ich habe mir dieses Training einen Tag vorher angeguckt, dachte mir so, okay, da könnte ich mithalten. Aber wie kommt man auf die Idee? Ich glaube, es sind die Träume, die einen dann tatsächlich in die richtige Richtung führen. Und deswegen ist ja Visualisieren extrem wichtig. Und ich glaube, so als Straßenköter, als den ich mich ja damals gesehen habe, denkt man vielleicht auch manchmal gar nicht so sehr nach, sondern man folgt komplett seinem Instinkt. Und das war's. Ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich hier in München mit 17 Jahren. Ich habe nichts zu tun. Fußball, hätte ich nochmal Bock drauf. Ich habe gerade bei Alemannia Aachen gespielt. Wo spiele ich denn jetzt hier? Was gibt's in München für Vereine?
Ja.
Bayern.
Genau.
Ich gehe zu den Bayern. Und dann bin ich dahin und der Gerland ging dann an mir vorbei und ich habe gesagt, ja, Herr Gerland, hier Daniel Aminati, hier Alemannia Aachen, bla 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 bla. Und der blieb überhaupt nicht stehen. Und ich bin dann einfach hinterher, bin wie so ein kleiner Schuljunge und er dann, morgen 17 Uhr. Und das war's, mehr hat er nicht gesagt. Krass. Und dann durfte ich zu den Bayern und habe dann wirklich mit Didi Hamann, Max Eberl, Gospodarek, Czerny, also mit den ganzen Knallern habe ich dann gespielt.
Krass.
Upsala, wenn ich das so dran tue. Egal.
Alles gut. Und wie lange hat es dann gedauert, diese Karriere bei den Bayern? Weil irgendwann war es ja dann auch wieder zu Ende.
Ja, ja, es war dann, da war ich eine Saison und ich habe auch mehr in der zweiten als in der ersten gespielt. Aber ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dort bei den Bayern und auch bei Hermann Gerland extrem viel gelernt habe, weil wir auch ein relativ hohes Trainingspensum hatten. Wir haben mehr trainiert als die Profis. In den Schulferien haben wir zweimal am Tag trainiert, genauso wie die oberen Jungs. Wir haben mit den Amateuren gespielt. Wir hatten Klaus Augenthaler eine Zeit lang als Trainer. Also das war schon ein recht hohes Niveau, auf dem ich da spielen durfte. Und da lernst du natürlich auch viel. Die Problematik oder mein Hinkelstein war, dass ich mich nicht zu 100% auf den Fußball konzentriert habe, weil ich war nicht in einem Fußballinternat an der Säbener Straße wie der Harald zum Beispiel, Harald Czerny und andere Spieler, sondern ja, irgendwie musste ich auch gucken, dass ich irgendwie durchkomme, in Anführungszeichen. Ich habe damals bei meiner ersten großen Liebe gelebt und ich war leider damals nicht ganz so fokussiert. Ja? Weil wenn du Fußballprofi werden willst, dann werd Fußballprofi, aber dann agiere auch danach. Ja. Und das habe ich nicht.
Hat es dir denn je leid getan, diese Schule einfach so hingeworfen zu haben? Oder war das einfach auch letzten Endes konsequent, weil du eher einfach das machen wolltest, was für dich das Leben bereithielt und das war in dem Moment eben nicht die Schule, ne?
Das ist eine gute Frage, lieber Ingo. Habe ich es je bereut? Nein, habe ich nicht. Aber bitte, liebe Kinder, macht es nicht nach. Das ist das, was ich immer sage. Und ich würde es auch meinen Kindern definitiv nicht so ans Herz legen. Ich habe dann schlussendlich auch ein Stück weit Glück gehabt, weil aufgrund dessen, dass ich nichts anderes konnte als Bühne, bin ich der Bühne in großen Teilen immer treu geblieben. Und jetzt bin ich seit über 30 Jahren auf der Bühne und es ist nochmal gut gegangen. Natürlich hatte ich Phasen, wo auch die Bühne mich nicht wollte, weil ich zu vielleicht auch zu chaotisch, zu wenig Leichtigkeit inne hatte. Und dann habe ich mich mit Nebenjobs über Wasser gehalten, habe Fenster geputzt, habe Turnschuhe verkauft nach meiner großen Karriere bei Bed & Breakfast, um irgendwie nach meinem Schuldenhaufen, den ich mir angeeignet habe, da wieder auf die klare Bahn zu kommen. Aber um die Frage zu beantworten, nein, ich habe es nicht bereut, weil die Bühne ist mein Leben. Du kennst es, du bist auch ein Bühnenmensch.
Ja, du hast ja auch immer wieder dann Theater gemacht, dann waren die Bayern da, dann waren die Bayern vorbei und plötzlich wurdest du für eine Boyband gecastet, wobei man sagen muss, wenn man dein Buch liest, so ein richtiges Casting war es eigentlich dann doch nicht, oder? Mola Adebisi war im Prinzip mitschuld.
Mola war definitiv mitschuld dran, weil er damals als Moderator bei Viva gearbeitet hat und er war damals in einem Management, das Live-Management. Und dieses Live-Management kam auf die Idee, eine Boyband ins Leben zu rufen. Und dann hatten sie irgendwie drei Jungs so in der Auswahl, die sie für gut befunden haben. Florian Wahlberg, David Joost, Kofi Ansuhenne. Und die Flo und David sind weiß, Kofi ist ganz schwarz. Und dann haben sie gesagt, irgendwas fehlt dazwischen. Wir brauchen irgendwie, eigentlich wollten sie einen Asiaten haben, haben sie nicht gefunden, dachten, okay, was dazwischen ist, Mischling. Mola, kennst du Mischling, der irgendwie Bühne? Und der Mola so, ja, Daniel. Und dann hat der Mola mich angerufen und hat gefragt, hey, hast du Bock auf eine Boyband? Ich so, was? Was soll ich da? Boyband? Wie? Und das, dann habe ich gesagt, ach du, ich bin ja jetzt arbeite seit 2-3 Jahren als Tänzer, ja gut, dann bin ich halt jetzt mal mit einer Boyband. Ich hab das so, ja gut, nächster Job und dann gucken wir, was passiert. Dass das Ding so durch die Decke geht, das hätte ja niemand gedacht.
Mola Adebisi kanntest du noch aus Aachen oder woher ist eure Verbindung entstanden?
Mola Adebisi habe ich kennengelernt, als ich im dritten Erziehungsheim war, beziehungsweise im zweiten Erziehungsheim. Das war der Halfeshof in Solingen.
Ach.
Und da hat er gewohnt in Solingen, nicht im Erziehungsheim. Aber wir haben uns mittwochs abends mal in der Eishalle getroffen. Und dann ist er schnittig da rumgefahren und wir sind mit dem Heim. Und ein paar Jungs durften wir dann eben auch die Eishalle besuchen. Und du, da gab es einen Schwarzen. Ist ja logisch, dass ich den anspreche. Ne? Und wir waren dann direkt so, hey, Bro, what's up? Und hey, der Mensch sucht immer seinesgleichen, ist ja ein Satz, der im Buch auch ganz oft vorkommt. Und so ist es auch. Ne? Also wir waren uns einfach sehr, sehr nah und waren dann auch fast wie Brüder. Ich war ganz oft bei denen und habe ganz oft bei denen geschlafen. Ich wurde ein Teil der Familie. Ja. Irgendwie ist typisch afrikanisch, will ich fast sagen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem meine mittlere Schwester in Westafrika besucht, in Gambia, wo sie jetzt seit einiger Zeit lebt. Und wenn ich da sehe, wie Afrikaner untereinander und miteinander umgehen, dann ist das direkt so. Du bist dann direkt Teil der Familie. So ist das. Und das ist die Geschichte mit Mola und mir. Wir haben damals dann getanzt und haben die Liebe zum Hip-Hop eben auch für uns gemeinsam eben entdeckt. Und dann kam irgendwann auch eine Sängerin, die fragte, hey, habt ihr Bock für mich zu tanzen? Nana Beko war das damals. Und dann waren Mola und ich Background-Tänzer. Und
Krass.
so kam das.
Und dann kam Bed and Breakfast und plötzlich gingen die Songs durch die Decke. Erste deutsche Boyband. Und was ich so spannend fand, ist eine Szene in deinem Buch, die ich sehr schön finde, wo du nochmal beschreibst: großer Auftritt, Bühne, Erfolg. Gehst hinter die Bühne, machst die Tür zu und heulst Rotz und Wasser, weil du die Emotionen nicht mehr im Griff hast. Beziehungsweise weil das einfach aus dir rauskommt. Finde ich einen spannenden Moment. Wie ging es dir da?
In dem Moment haben mich Gefühle übermannt. Das war in Iserlohn unser erster großer Auftritt. Eine Woche vorher waren wir auf der Reisemesse in Hamburg als Bed and Breakfast, das erste Mal auf der Bühne, aber das war eher ein kleines Plateau und das war eher so zum Warmmachen. Und wir wussten aber auch nicht so recht, okay, alles klar, was kommt hier auf uns zu? Und dann gab es Bravo-Kooperation und so weiter und so fort. Und dann waren wir irgendwann mal Stars. Und das wurde mir dann klar, als wir irgendwie dann in Iserlohn aufgetreten sind und da waren Tausende von Besuchern auf diesem Festival. Natürlich jetzt nicht nur wegen uns, aber das war einfach ein hochprofessioneller Auftritt mit großer Bühne, mit Fernsehkameras und wir so, Alter, was ist denn hier los? Und das war geil. Und wir hatten aber nur einen Song. Und dann sind wir auf die Bühne und wir so, wow, geil, es ist ja, wuhu. Und dann standen wir da oben, haben unsere Moves gemacht und dann haben auf einmal die ganzen Mädels Zugabe gerufen und wir dann so, fuck, wir haben nur einen Song.
Nochmal.
Und dann haben wir dreimal You Made Me Believe in Magic gesungen und dann haben wir aber auch gesagt, okay, jetzt verpissen wir uns hier. Aber das war geil, weil da waren einfach kreischende Mädels, also Tausende und die konnten den Song mitsingen und so. Und wir dann so, wow, was ist denn hier los? Und dann bin ich von der Bühne und wir haben uns alle abgeklatscht und irgendwann, und irgendwie, ich meine, ich habe da jetzt nicht nachgedacht, sondern es war wahrscheinlich, da löste sich ein Knoten. Weil ich hatte ja bis dato so für mich das Gefühl gehabt, mir hat nie jemand auf die Schulter geklopft oder gesagt, hey Danny Boy, du machst das echt gut, oder der Vater oder die Mutter, gab es ja nicht. Und dann hast du auf einmal Tausende von Mädels, die dann sagen, hey, wow, das ist ja. Und ich habe dann wirklich Rotz und Wasser geheult, weil das so eine große, für mich damals eine große Liebesbekundung war.
Ja.
Und das ist einfach, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin dann wieder nach München gefahren, die Jungs nach Hamburg und ich wusste in dem Moment, okay, jetzt verändert sich was in deinem Leben. Ich war ganz ruhig, als ich wieder in meinem Auto saß, auf dem Weg dann wieder von Iserlohn nach München und ich dachte, okay, hier passiert gerade was. Das war ein Game Changer.
Ich finde das so schön, als ich es gelesen habe, kam mir wieder in den Sinn, wie ich zum ersten Mal den Fernsehgarten aushilfsweise moderiert habe, weil Kiewel nicht konnte.
Ach,
Und dann
cool, wow.
6.000 Leute live
Geil.
und das war ja immer das, was ich mir auch wünschte, weil ich kannte das ja nur von Events, aber so als Fernseh-Live-Show 3 Stunden mit Stars und Dings und das war immer so mein Wunschtraum und dann liegt das sozusagen vor deinen Füßen, 48 Stunden vorher werde ich angerufen und sage, magst du Sonntagmorgen nicht moderieren und so und denkst, ja, natürlich.
Wow.
Und dann probt man am Samstag noch und dann geht's los und denkst, ey Mann, wenn ich es jetzt doch nicht reiße, was ist denn dann eigentlich los? Ja, und dann
Ja.
dachte ich mir, nee, das ist das, was du immer wolltest. Mach's einfach und das lief super. Und ich gehe danach in meine Garderobe, mach die Tür zu und auf dem Weg dorthin klopfen alle auf die Schulter. Ja, war toll, toll, toll. Und dann gehst du in die Garderobe, machst die Tür zu und dann ist es mir auch so Rotz
Ja,
und Wasser. Eine Viertelstunde habe ich nur geheult und das war ein schöner Moment, ja, weil dir dann auch bewusst wird irgendwie, okay. Das ist dein Ding. Und du lagst nicht ganz so falsch mit dem, was du immer dachtest. Und Bed and Breakfast ist ja dann auch super gelaufen. Ihr habt auch gutes Geld verdient. Und trotzdem, das musst du mir echt auch nochmal erklären, stehst du am Ende mit einem Haufen Schulden da. Wie geht denn sowas?
ja, ich schreibe ja auch so schön in meinem Buch, wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist auf einen Baum, nun meint, dass er ein Vogel wäre, so täuscht sich der. das ist ja auch das, was, warum ich auch gerne mich jetzt so transparent zeige, ist, weil wir leben ja in einer komplett narzisstischen Gesellschaft und die ganz viele Kids wollen irgendwie wer sein, was völlig in Ordnung ist, weil sie sollen auch sein. Aber das, was da mit mir damals passiert ist, war, dass ich zu einem Klischee wurde. Und auch da schreibe ich ja im Buch, Bon Jovi hat mal gesagt, ich drohte zu meinem eigenen Klischee zu werden. Das heißt, wir mimen was, was wir nicht sind. Und wir verstehen nicht, dass das, was wir da gerade tun, Schall und Rauch bedeutet. Das heißt, ich habe immer gedacht, als ich diesen Erfolg bei oder mit Bed and Breakfast hatte, die Kohle, die ich jetzt verdiene, werde ich immer verdienen. Hm. Und geht nur noch bergauf. Das heißt, das Prinzip Leben habe ich noch überhaupt nicht verstanden, weil ich kam ja komplett aus der Armut, in Anführungszeichen, und dann gibt einem Burschen mal irgendwie ein Gehalt, wovon Jungs in dem Alter eben träumen, in Anführungszeichen, und dann drehst du durch. Das ist ja das, was wir hier alle naselang beobachten. Hier, fette Klunke, dickes Auto. Und das ist das, wo ich mir sage, okay, klar, als junger Mann habe ich auch geglaubt, dass das der Shit ist. Aber ich war Popstar, ich bin eine Nase aus der Öffentlichkeit, mich kennen Menschen, aber trotz alledem verstehe ich natürlich jetzt, dass das gar nichts bedeutet, in Anführungszeichen, oder zumindest nicht so viel, wie du glaubst. Und deswegen bin ich dann abgestürzt. Ja. Für mich die beste Lehre meines Lebens.
Ich muss jetzt sagen, ich habe großen Respekt davor, dass du gar nicht in die Insolvenz gegangen bist, wie es dir dann auch Menschen empfohlen haben, sondern gesagt hast, okay, diese paar hunderttausend Euro, die arbeite ich ab. War dir klar, wie anstrengend das wird am Anfang?
Nee, auch da der Straßenköter. Ich bin so oft meinem Instinkt gefolgt. So langsam kommt bei mir der Verstand dazu, aber auch nur langsam. Ja. Das heißt, ich bin wirklich ein sehr emotionaler Mensch. Ich funktioniere komplett aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen, wo auch immer. Aber ich lerne, dass Verstand und Emotion in Gleichklang zu bringen, schon auch eine ganz gute Sache ist. Das heißt, ich habe gesagt, ich habe mir diesen Scheiß hier eingebrockt, also löffel ich die Suppe auch wieder aus. Ich lasse mir nicht vorschreiben, 7 Jahre lang, das wäre nämlich damals die Privatinsolvenz gewesen, ich glaube inzwischen sind es 5 Jahre, wo du dir vorschreiben lassen musst, wie viel Geld du für dich tatsächlich verwenden darfst. Das heißt, du hast ein Minimum an Geld, den Rest musst du abführen und zwar nach einem Schuldenplan. Grundsätzlich eine gute Sache. Frag mich nicht, warum ich da schon wieder diese Chuzpe hatte und sagte, ich mache das irgendwie selber. Und dann bin ich, dann habe ich mein Leben danach ausgerichtet, dass es wieder irgendwie funktioniert und irgendwie wieder gut wird. Ja. Und es war so anstrengend.
Weil die Band gab es ja dann auch nicht mehr, ne?
Also ich bin ausgestiegen und dann fing bei mir der Absturz an.
Ja. Warum bist du ausgestiegen? Auch die Emotion, die da im Weg stand? Oder ihr hattet ein bisschen Brass in der Band, ne?
Absolute Ego-Probleme. Und im Nachhinein fassen wir uns auch an den Kopf und sagen, sind wir blöd gewesen, dieses Geschenk nicht geschätzt zu haben. Aber das ist einfach, weißt du, alles hat seine Zeit zu seiner Zeit. Und ich denke halt ganz einfach, als junger Mensch bist du unfertig. Wenn du, was weiß ich, mit 40, 50 noch in so einem Ego bist, dann hast du das Leben nicht begriffen. So, und davon gibt es übrigens ganz viele. Ja. Und das ist ja auch das Schöne an der Erlebnisdichte, die wir alle erleben dürfen. Nur man sollte auch was daraus lernen. So, und da wir als Band nie wirklich gemeinsam gelitten haben, glaube ich, dass wir auch nicht die richtige Wertschätzung für Erfolg hatten. Und das war schlussendlich auch der Treiber, warum sich unsere Egos blähten und wir damit nicht zurechtkamen. Also jede gecastete Band braucht nicht nur Choreografen, Stylisten, sondern vor allen Dingen auch Therapeuten.
Ja. Machen die anderen Jungs noch Musik? David Joost ist ja einer, der, glaube ich, auch Tokyo Hotel und so mit nach vorne gebracht hat, ne? Einer der ganz Großen geworden.
David ist durch die Decke gegangen. Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu David. Ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen, aber ich finde den Burschen nicht. Und David, wenn du mich jetzt hören solltest, melde dich, denn lieber David, ich schulde dir noch Geld.
Ach so.
David, als, als es mir so schlecht ging, hat David mir dann auch noch mal ein bisschen Geld geliehen. Und ja, ich weiß nicht, wo der Bursche ist. Florian und Kofi haben mir auch beim Buch geholfen, insofern, dass sie da Rede und Antwort gestanden haben, und die leben in Hamburg. Und ja, wo David ist, weiß ich nicht, aber David hatte damals mit Tokyo Hotel viel Erfolg, noch andere Künstler in Amerika sogar. Florian ist, glaube ich, einer der ersten gewesen, der diese Elektroroller in Deutschland ins Leben gerufen hat. Also der ist auch sehr erfolgreich da unterwegs. Und Kofi ist der Musik treu geblieben. Der produziert, glaube ich, für verschiedene Unternehmen Spots. Also auch der hat, glaube ich, ein paar Kinder, und denen geht's allen gut.
Und du machst ja auch noch immer gern Musik. Ich will diesen Schuldenberg nochmal abschließen. Nach
Gerne.
3.285 Tagen, schreibst du im Buch, bist du raus aus den Schulden gewesen. 9 Jahre hat das gedauert, und dein persönlicher Krisenplan war ein 5-Punkte-Plan, und den zitiere ich gerne nochmal. Punkt 1, hör auf zu jammern. Punkt 2, sei dir für nichts zu schade. Punkt 3, meide die Menschen, die dir nicht gut tun. Punkt 4, lies Bücher, vor allem die richtigen. Und als allerletztes, achte auf deinen Körper. Was ist dir am schwersten gefallen?
Also, was ist mir am schwersten gefallen? Die Menschen zu meiden, die mir nicht gut tun. Weil, wenn du eine ganze Zeit lang in einem Umfeld dich aufhältst und glaubst, dass du dort irgendwo viel Freude oder Spaß oder was auch immer gefunden hast, oder sei es die Familie, die Freunde, ich meine, wir sind Herdentiere, wir sind soziale Wesen. Wir haben, glaube ich, auch erstmal Angst davor, neue Schritte zu gehen, weil wir das Gefühl haben, vielleicht auch einsam zu sein oder nicht verstanden zu sein. Aber ich musste irgendwann auch verstehen, dass diese Menschen in mir, oder ich habe in ihnen Anker gesetzt. Das heißt, wenn wir zusammen feiern waren, kamen automatisch Drogen hinzu. Das war ähnlich wie, du gehst in eine Kneipe und bestellst dir kein Tomatensaft, sondern in eine Bar gehst du, um so. Und das zu meiden war gar nicht, und sich ein neues Umfeld zu schaffen, das fand ich schwer. Natürlich morgens dann für sich zu sagen, ich stelle mir den Wecker, und das war damals noch 6 Uhr und ich habe vorher bis 11, 12 Uhr im Bett gelegen. Das war auch nicht einfach. Also es ist alles in diesem Fünf-Punkte-Plan nicht so einfach. Aber wie es immer am Anfang ist, ich konnte am Anfang auch kein Fahrrad fahren. Und dann hat meine Schwester aber schon Fahrradfahren gekonnt, und ich bin immer wieder auf die Fresse gefallen. Und ich habe mich verflucht, dass meine Zwillingsschwester das konnte und ich aber nicht. Und irgendwann konnte ich Fahrrad fahren. Und Ingo, soll ich dir was verraten? Ich kann heute immer noch Fahrrad fahren.
Ja, genau. Ja, und heute stehst du noch früher auf, oder? Um 4:30 Uhr ist so deine Zeit.
Ja, es ist tatsächlich so zwischen, heute war 4 Uhr.
Aber warum?
Und
Was machst du?
das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Sache von Gewohnheit. Wenn ich morgens um 4 oder um 5 Uhr aufstehe und in diese Stille hineinhorche, dann habe ich erstmal ganz wenig Ablenkung, somit viel Kontakt zu mir. Und ich habe ja ganz am Anfang von Ablenkung gesprochen. Und dieses Zwiegespräch mit sich hinzusetzen und seine Gedanken dann auch wirklich mal auszustellen in Form von, ich mache jetzt Meditation oder ich mache ganz bewusst Dinge für mich, weil sobald es 8 Uhr ist und die Menschen am Start sind, in Anführungszeichen, in der Arbeitswelt, wirst du bombardiert oder du hast viel im Außen. Und das ist für mich, ist Quality Time, diese Stille in der Früh. Oh.
Früher war für mich immer Quality Time, wenn meine Morgenshow beim Radio zu Ende war und ich frei hatte und alle anderen müssen zum Arbeiten. Gut, ich bin dann immer an die
Ja,
Uni, aber
genau.
das war was anderes.
Ja.
Hat sich denn dein Verhältnis zum Geld dann nochmal verändert nach diesem langen Weg raus aus den Schulden?
Absolut. Ich glaube, ich glaube, jeder kann es verstehen, dass erstens, wenn er natürlich auch in Armut groß geworden ist, das heißt, ich bin ja in Verhältnis groß geworden, wo dann zum Teil der Strom war abgeschaltet, weil meine Mutter den Strom nicht zahlen konnte. Die Heizung war aus. Es war im Winter. Wir haben in einer kalten Wohnung gehockt, weil meine Mutter konnte sich das einfach nicht leisten. Wir hatten Mahnungen, keine Ahnung was. Also so dieses, wir waren echt arm und wir haben Tütensuppe gefressen. Und das aber nicht nur mal einen Tag, sondern ey, wochenlang Stullen. Brot mit Margarine und Zucker, weil das einfach billig war. So, und das war zum Teil, das ist meine Kindheit. Deswegen, und dann hatte ich dieses Geld auf einmal und deswegen habe ich das Geld auf einmal rausgehauen. Ich hatte kein Gefühl für Geld. So, und dann habe ich mir alles wieder erarbeitet und Schulden alle abbezahlt und dann kam ProSieben und dann kam Mach dich krass und ich bin wirklich, ich habe wirklich diese, und das habe ich nach wie vor noch, mir geht es so gut wie noch nie. Trotz alledem bin ich so, dass ich sage, fuck, hoffentlich komme ich nie wieder in diese Schuldenfalle.
Ja.
Ja, und das steckt einfach jetzt drin. Und ich mache manchmal, ja, also es sind einfach Ängste, die mich immer noch umtreiben, obwohl die, das ist Irrsinn.
Ja,
Also,
ich weiß, völlig irrational, aber ich kenne das. Ich komme jetzt auch aus einer Familie, in der Geld nicht so vorhanden war, dass man es mit vollen Händen ausgegeben hat. Und ich habe das erlebt einmal, als ich beim Bayerischen Rundfunk war und da aufhörte und dann auch ein bisschen so eine Depri-Phase hatte. Und alles,
ja.
was ich mir erspart hatte, war plötzlich weg. Und sowas wollte ich
Warum?
danach nie wieder erleben, weil ich ziemlich frustriert war und dann einfach nur noch an der Uni war, ab und zu, manchmal dann auch nicht. Und dann viel beim Frühstücken, viel essen gehen. Also ich habe für so, was weiß ich, hatte nie jetzt teure Uhren oder teure Klamotten oder
Ja.
sowas, habe es dann eher fürs Leben ausgegeben.
Schön.
Und deswegen, ich halte es dann lieber zusammen auch, und das tat mir dann auch immer gut, wenn ich Leute gesehen habe, die dann irgendwie das dritte Auto auf VIP-Leasing haben und wo du dann immer denkst, ey Freunde, VIP-Leasing ist auch teuer, 1,9% vom Neupreis im Monat bei drei Autos, das ist viel. Und vor allem in unserer Branche, in der eben auch schnell Dinge manchmal zu Ende gehen oder eben auch nicht, toi, toi, toi. Jetzt läuft er bei mir auch schon länger ganz gut. Aber
Schön.
mir hat das immer geholfen, so ein bisschen dieses Sicherheitsdenken, das vielleicht auch aus meiner Kindheit natürlich auch kommt.
Ja, klar.
Das ist nie so schlecht, ja. Was ich auch einen schönen Satz in deinem Buch fand, ist Clarity is Power, Klarheit ist Macht, ja. Also wenn man selber weiß, wie man gerne wäre, dann kann man das auch anderen gegenüber gut kommunizieren und kommt vor allen Dingen mit sich selber ein bisschen besser klar. Was bedeutet diese Klarheit für dich heute in deinem Alltag?
Ich habe diesen Satz Clarity is Power das erste Mal bei Tony Robbins gehört. Das ist nicht mein Satz, es ist seiner. Und da war ich auf einem Seminar in London. Ein unglaublich faszinierender Mann, der mich sehr, sehr beeindruckt hat und die Energie, mit der konnte ich mich total identifizieren. Das habe ich in Deutschland so noch bei keinem Speaker-Motivationscoach erlebt, was ich da in diesen Tagen in London erleben durfte, weil es einfach eine ganz andere Energie ist, sage ich jetzt mal. Und er sagte, Clarity is Power. Und ich glaube, wenn du lernst zu verstehen, dir einfach auch Pläne zu machen oder dir auch dessen bewusst zu sein, was du willst und eben auch dir im Klaren darüber zu sein, wer du bist, deswegen ja auch das Buch, wird vieles einfacher. Es ist ähnlich, wie ich beschreibe das manchmal mit einem Navigationsgerät. Wenn du in dein Navigationsgerät keine Adresse eintippst, dann wirst du vielleicht ankommen, aber du wirst Umwege oder viele Umwege brauchen. Umwege sind ja manchmal auch ganz gut, aber Klarheit in vielen Dingen ist Gold wert. Also meine Liebste und ich zum Beispiel, gerade ist so viel los, weil das Buch kommt raus. Wir werden von Mallorca nochmal jetzt nach Deutschland zurückziehen. Wir sind erst vor ein paar Monaten nach Mallorca gezogen, weil wir dann irgendwie so ein bisschen ja, die Sonne genießen wollten. Und dann haben wir ja kurz vor Weihnachten dann für uns die schöne Nachricht erhalten, dass das Christkind uns ein Kind geschenkt hat, ja, und dann hat meine Liebste dann irgendwann auch gesagt, so, ich glaube, es ist besser, wenn wir dann nach Deutschland zurückgehen, weil klar, erstes Kind, junge Mutter, das Gefühl von Sicherheit ist ganz, ganz wichtig und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück nach Deutschland
Wohin?
und ich glaube, es wird wieder Potsdam werden. Also wir haben uns in Potsdam sehr wohl gefühlt. Also die Schwiegereltern wohnen ja in Dresden, viele Freunde von Patrice sind in Dresden, einige Freunde von mir sind in Berlin. Also das ist schon für uns eine ganz schöne Ecke. Wie lange wir dort bleiben werden, weiß ich nicht. Unser Kind soll da jetzt erstmal zur Welt kommen und ja, wo es dann hingeht, weiß ich nicht. Aber jetzt erstmal ein bisschen Ruhe einkehren, Nest schaffen. Das heißt, es ist wahnsinnig viel los. Darauf wollte ich zurück, weil ich habe ja noch ein Filmprojekt, was gerade irgendwie Form annimmt mit Netflix und keine Ahnung. Also es passiert gerade wahnsinnig viel und ich merke, dass wenn wir uns nicht hinsetzen und einen Plan machen, wie wir was bewerkstelligen wollen. Ein ganz, ganz einfacher Terminplan, dann wird es chaotisch. Aber wenn du es auf dem Blatt Papier hast, dann hast du es schwarz auf weiß und kannst so geführt werden. Das ist eine gewisse Form der Klarheit, die wir versuchen uns zu schaffen. Und das passiert, das ist auf allen Ebenen so. Wenn du jetzt zum Training gehst, ein Trainingsplan am Anfang ist gut, Ernährung, Ernährungsplan ist gut, Finanzen und so weiter und so. Mach dir Pläne und dann, wenn du dir näher kommen willst, schreib auf, wer du bist, wohin du willst, was sind deine Träume und so weiter.
Was mir am meisten geholfen hat, muss ich ehrlich sagen, ist auch so eine Werteliste, ne? Dass du so die Leitplanken hast, an denen du auch deine Entscheidungen anlegen kannst und sagen kannst, okay, da will ich hin und da nicht. Und dann dieses Grübeln aufhört. Ich war ja auch so ein Grübler. Ne? Du grübelst dann, war es jetzt die richtige Entscheidung, ja oder nein oder so. Und wenn du dann siehst, okay, das sind meine Parameter und es passt, dann ist es irgendwie auch die richtige gewesen. Jetzt hast du deine Frau gerade schon erwähnt. Du schreibst ja auch im Buch, du bist so dankbar für diesen Hafen, für diese Familie, in der du willkommen bist. Jetzt gibt es die neue Familie, das Kind ist im Anmarsch. Und das Lustige ist, ohne die modernen Möglichkeiten der Kommunikation wärt ihr euch gar nicht nahe gekommen. Du hast sie auf Instagram entdeckt und angeschrieben. Ja, hallo?
Ja. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch sogar, sagen wir mal, es ging eine Beziehung zu Ende, die sehr schmerzte.
Ja.
Und ich wollte nicht im Schmerz verharren und habe mich dann, wie es dann so ist, umgeschaut, die hochgestellt. Und haben geguckt, okay, wo könnte es denn eine kleine Meerjungfrau geben? Und dann habe ich, wie das heutzutage ist, dann mein Handy parat gehabt. Ich war sogar mal 2 Wochen bei Tinder.
Ach.
Aber das war nichts für mich. War nichts für mich.
Mit deiner Rechts-Links-Schwäche da.
Warst du schon mal bei Tinder?
Ich habe davon gehört.
So, also 14 Tage war ich bei Tinder. Ja. So, und dann dachte ich so, nee, das ist nicht meins. Jeder Jeck ist anders, soll er machen, wie er will, ist doch okay. Und dann habe ich dann bei Instagram aber auch anders geschaut als sonst. Ich war so, okay, wer könnte mir denn gefallen? So, und irgendwann stieß ich dann auf Patrice, die ich glaube, die hat auf einer Seite was geliked. Auf jeden Fall habe ich dann ihr Bild gesehen, dachte mir, who is that girl? Und dann bin ich auf ihr Profil gegangen. Dann sitzt sie da in so einer schwarzen Lederjacke, weißes T-Shirt, Jeans mit roten, verführerischen Fingernägeln, ihr blondes Haar und sitzt dann auf bei einer Musikmesse, wo es ganz viele Pianos gab. Und sie saß an einem schwarzen Flügel und spielte da fröhlich vor sich hin. Und ich dachte mir so, wow, who's that girl? Und dann habe ich sie angeschrieben, dachte so, da habe ich irgendwie so ein bisschen geschrieben, was habe ich geschrieben, um da nicht ganz so plump zu sein. Studierst du zufällig in Dresden Musik oder so? Hab da irgendwie rumgesäuselt und naja, die hat sich erstmal nicht gemeldet. Und dann bin ich aber beharrlich geblieben, weil da irgendwas war da. Du kannst Liebe ja auch nicht erklären oder diese Faszination so von wegen, ey, irgendwas ist da. Und dann bin ich dran geblieben und irgendwann hat sie sich gemeldet.
Und dann, der Rest ist Geschichte.
Jetzt hab ich ein
Kind. und ihr seid verlobt. Ja, ich meine, viele treffen sich ja mit Menschen, die sie im Netz oder auf Instagram kennenlernen und die sehen in echt dann ganz anders aus, weil da ein paar Filter drüber liegen. Da hast du großes Glück gehabt oder das richtige Händchen und Quäntchen Glück.
Na, sagen wir mal so, wir haben ja alle auch eine gewisse Lebenserfahrung und auch ein gewisses Näschen. Da kommt wieder der Straßenköter zum Vorschein. Wir haben ja natürlich dann auch telefoniert und also als ich sie dann am Telefon hatte, das war, erstens hatte das eine Vertrautheit und du spürst einen Menschen, wenn du ihm gegenüber sitzt sowieso, aber wenn du ihm zuhörst, wie er spricht, was er sagt, was für Werte da schon rüberkommen, was für ein Intellekt derjenige hat, was für ein Gefühl. Wie spricht er über wen? Wie spricht er über sich selbst? Das sind so Dinge, die erfährst du in einem Gespräch. Und als ich aufgelegt habe, habe ich gedacht, wow, hoffentlich ruft sie wieder an. Und es war schön. Ja. Und
hat gut funktioniert.
Diese Wertschätzung ihr gegenüber habe ich aber von Anfang an dann auch gezeigt. Also, und sie hat mich dann relativ schnell auch besucht. Und es hat dann aber auch noch ein bisschen gedauert. Wir hatten am Anfang auch so ein bisschen, ne, es hat ein bisschen geruckelt, wie es manchmal ist. Ne? Du kommst aus dem Leben,
sie aber kommt aus dem. Letzten Endes hast du jetzt deine eigene Familie, bei der du alles anders machen wirst, als es bei deiner eigenen war? Oder hast du schon einen Plan gemacht? Wie wollt ihr als Familie sein?
Ich habe keine großen Pläne. Ich werde mein Kind, und das ist mir das größte Anliegen, ich glaube, wir begreifen alle, dass Zeit das kostbarste Gut ist. Und ich möchte meinen Kindern Zeit schenken. Ich möchte da sein. Und das ist für mich, glaube ich, mit so das Wichtigste. Natürlich auch mich nicht vergessen dabei, weil die Kinder sollen stolz auf den Papa sein. Ich will selber stolz auf mich sein, aber ich will vor allen Dingen insofern ein guter Vater sein. Ich weiß, ich werde nicht alles richtig machen, aber ich werde meine Kinder nicht mit Stühlen verprügeln.
Ja.
Und ich werde ihnen gute Nachtgeschichten vorlesen und ich werde sie in den Arm nehmen. Ja. Und das ist das, was ein Vater und was eine Mutter tun sollte. Aufmerksamkeit. Und dann bist du ein guter Vater und eine gute Mutter. Es wird Fehler immer wieder passieren, aber wenn du dein Kind erklärst und wenn du dein Kind nicht für einen kleinen Vollidioten hältst, sondern für einen kleinen Menschen, und ihr aber auch irgendwo Partner seid und ich bin aber jetzt für dich verantwortlich und in manchen Situationen wäre es schön, wenn du ein bisschen auf mich Acht gibst. Wenn du das, glaube ich, wenn du das lebst und vorlebst, dann wird das, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Ich hab natürlich Respekt davor, aber Gott, was habe ich in meinem Leben schon alles geschafft?
Es ist eine große Aufgabe, die, und das kann ich dir jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ganz anders werden wird, als du dir sie je hättest vorstellen können. Und du wirst immer wieder Momente haben, wo du denkst, ich mache alles falsch. Und du wirst die Momente haben, wo du denkst, wow, das ist es. Und es gibt Phasen, wo du sagst, ich will noch drei davon. Und Momente, wo du sagst, ey, einer reicht.
Gib mir einen Tipp.
Also unser Mantra war von Anfang an, entspannte Eltern, entspanntes Kind. Und wenn du also mal diese Grundhaltung hast, glaube ich, dann kann gar nicht mehr so viel falsch gehen. Und wenn du wirklich Probleme hast, dann frag auch Leute und hol dir Hilfe. Wir hatten zum Beispiel am Anfang ein kleines Schlafproblem und es gibt ja mittlerweile Expertinnen und Experten, die sich um Kinderschlaf kümmern und so. Die war einmal bei uns zu Hause für eine Stunde. Ey, das waren die besten Tipps und seitdem schläft er vernünftig und also es ist alles cool.
Danke.
Das ist echt, es ist wirklich klasse. Also ich finde das wirklich, deine Geschichte und dein Buch hat mich wirklich fasziniert, weil du hast ja auch nochmal, um das Buch zu schreiben, die Scheidungsakten deiner Eltern rausgekramt, hast dich da durchgewühlt. Das müssen auch echt extrem traurige Momente gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Und dann am Ende aber auch nochmal Vater und Mutter zu danken, sich mit ihnen auch auszusprechen, ja, und das wirklich anzugehen, da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor. Also Chapeau.
Danke.
Ja, also das wirklich. Und weiter euch dreien alles, alles Gute. Und ich entlasse dich jetzt nicht aus diesem Podcast ohne deinen besten Song der Welt. Jetzt keine Bed and Breakfast Nummer, ja? Also gib dir eine Playlist.
Sie sind völlig underrated, mein Lieber.
Was ist für dich der beste Song der Welt?
Boah, es gibt so viele gute Songs. Da fällt mir natürlich Frank Sinatra ein, I Did It My Way, aber das wäre zu schnulzig. Robbie Williams, Let Me Entertain You, finde ich eine tolle Nummer. Es gibt aber auch, Aerosmith, I Don't Wanna Miss That Thing, so eine Hymne. Es gibt tolle...
Was wäre für dich so ein Song, mit dem du auch ganz viel verbindest, der vielleicht auch so ein bisschen für deine Geschichte steht?
Wow, es gibt wirklich gute, es gibt viele gute Songs. Ich glaube, also jetzt mal ganz schnulzig gesehen, ist es tatsächlich irgendwie I Did It My Way. Das ist so, vor allen Dingen, weil es natürlich auch Frank Sinatra, ein unfassbar toller Entertainer. Ich finde, gerade was Bühne angeht, finde ich diese Zeit sehr beeindruckend mit Big Band und Swing. Und das, ich für mich gefühlt... Waren das Charaktere, die ich unglaublich toll fand. So Sammy Davis Jr. und dieses Rat Pack und Dean Martin. Hast du einen? Was ist deiner?
Ich habe 100.000, deswegen habe ich eine ganze Playlist. Deswegen habe ich eine ganze Playlist. Frank Sinatra ist zwar schon einer drauf, aber das My Way, ich glaube, von Sinatra kann man nie genug Songs auf so einer Playlist haben. Ja, von daher würde ich auf jeden Fall My Way mitnehmen. Daniel, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Zum Schluss bräuchte ich eigentlich nur noch einen Tipp, wie ich mein Ziel vom Waschbrettbauch erreiche. Da sagen mir alle immer, du musst einen Körperfettanteil unter 12% bringen oder so. Hast du auch unter 12% Körperfett oder wie machst du das?
Mal so, mal so. Also ich habe zum Beispiel in 4 Wochen habe ich nochmal eine Session für eine Firma, wo ich gerippt sein muss. Das heißt also, ich brauche dann so circa 6 bis 8 Wochen, um mich dahin zu bringen, dass
ich
dann...
Wo ich gerippt sein muss. Das heißt, wo sozusagen alles Wasser rausgezogen ist und dir...
Wenn du so willst, ja, da gibt es natürlich auch... also ich bin jetzt keiner, der wirklich einem strengen Diätplan über das ganze Jahr folgt. Bei mir sind das immer Etappen, weil ich finde, ich möchte natürlich auch mich nicht die ganze Zeit kasteien. Das, worauf ich oder wir achten in unserem Leben ist, wenn es um das Thema Ernährung und Sport geht, ist, wir ernähren uns Low Carb. Das heißt, wir verzichten abends auf die Carbs in der Regel. Wir essen nicht ganz so viel Brot und wenn, dann ist es Dinkel- oder Vollkornbrot. Wir essen Vollkornnudeln. Wir essen viel helles Fleisch, viel Fisch. Wir essen Gemüse. Salate nur mittags, weil sie abends nicht so gut verdaulich sind, ist auch nicht so viel drin in Salat. Deswegen viel helles Fleisch, viel Fisch, viel Gemüse, viel Wasser trinken, natürlich raffinierter Zucker weglassen. Milchprodukte auch nur, sagen wir mal.
Mache ich nicht mehr, nur Hafermilch.
Genau, und ansonsten natürlich was wichtig, also der Schlüssel ist definitiv meines Erachtens nach bewusste Ernährung. Da mal wirklich auf diese kleinen Geschichten achten, was isst du tatsächlich, das könntest du mal aufschreiben, auch da Klarheit reinbringen, was isst du tatsächlich, weil dann isst man mal hier schnell was, da mal schnell was und das wirft den ganzen Plan durcheinander. Aber Kombination, Ernährung und natürlich dann auch Sport. Was machst du an Sport?
Im Moment nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt mal wieder mit dem Laufen anfangen. Als ich Corona hatte, letztes Jahr ist so mein ganzes Trainingsprogramm so ein bisschen ins Schleudern gekommen. Und ich bin danach nicht mehr so richtig auf die Füße gekommen. Aber ich habe so ein Bodyweight-Training gemacht mit meiner Physiotherapeutin, so mehrere Circles. Ja. Und da habe ich jeden zweiten Tag einen gemacht. Und das war super. Da muss ich einfach wieder damit anfangen. Ja. Und ansonsten weiß ich ja jetzt, wo ich anrufen kann.
Du, sehr, sehr gerne, jederzeit. Kleiner Tipp, also wenn du sagst Bodyweight Workout, das ist schon mal super, weil du hast dein Trainingsgerät dann immer bei dir. Was ich manchmal mache, um mich selbst ein Stück weit zu überlisten, ist, es sind doch oft auch die kleinen Wege, die uns dann ans Ziel bringen. Mach jeden Tag, wenn es geht, wechsel dich ab. Mal machst du 5 Minuten einfach ein paar Sit-Ups. Was weiß ich, 3x20, 3x30, 3x whatever. So, am nächsten Tag machst du Push-Ups. Dass du einfach jeden Tag ein bisschen was machst und du wirst sehen, wenn du einmal angefangen hast, du musst nicht immer eine Stunde, du musst nicht immer 90 Minuten, ja. Es geht um die Kontinuität.
Ich mache jetzt seit 3 Wochen wieder jeden Morgen so ein paar Übungen und mache jeden Morgen, was weiß ich, 15 von richtig Liegestütze vom Allerfeinsten, also so ganz langsame und so ein paar so yogamäßige Übungen, dauert so 10 Minuten jedes Mal und das hat mich schon ein bisschen weitergebracht.
Big time, genau so.
Ja, genau.
Super. Ingo, wo geht's mit dir hin? Wo willst du hin? Ich sehe ja deine Lust, was Bühne angeht. Du bist ja...
Ja, momentan. Ja, es passiert momentan sehr viel, aber da unterhalten wir uns vielleicht mal im Insta-Live drüber.
Ah, okay. Ich freue mich drauf. Vor allem schön, dass wir jetzt mal gesprochen haben. Ja. Danke für deine Zeit.
Und ja, ich danke für deine Zeit. Echt, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch.
Thank you so much, man.
Ist klasse geworden und alles Gute und bis auf ganz bald. Alles Liebe dir, Daniel. Vielen Dank.
Tschüss, Ingo. Ciao.
Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Hier nur das Beste. Danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.